Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Schrifterzähler. Es steht eine neue Folge an. Wir, die Schrifterzähler, begrüßen euch recht herzlich dazu und wir versprechen jetzt schon, es wird natürlich spannend. Wer ist dieses Wir, das hier redet? Ich bin das auf der einen Seite hier in Jerusalem. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Und mein Name ist Werner Kleine, hier aus Wuppertal, der Neutestamentler in der Runde. Und ich bin wirklich, wirklich froh, dass wir heute wieder aufzeichnen können, denn es sind unruhige Zeiten, gerade in Israel, aber die Verbindung steht. Und heute gibt es natürlich einen neuen Text aus den Schrifterzählern, und zwar das Nachtgespräch des Nikodemus mit Jesus aus dem Johannesevangelium, Johannes 3, ziemlich am Beginn des Johannesevangeliums. Das Johannesevangelium selber weist ja eine doch sehr andere Chronologie auf als die synoptischen Evangelien. Und wir haben ja schon bei der vorletzten Folge die sogenannte Tempelreinigung diskutiert, die in den synoptischen Evangelien quasi am Beginn der Passionswoche steht. Im Johannesevangelium steht sie direkt am Anfang des Johannesevangeliums, sodass der Nikodemus in diesem Nachtgespräch schon darauf zurückschaut. Till, ich habe aber mal eine andere Frage. Hast du schon mal eine Typo-3-Installation aufgesetzt? Du weißt gar nicht, was Typo 3 ist.
Ich musste kurz drüber nachdenken, was Typo 3 ist, dann habe ich mich erinnert und kann mit Sicherheit sagen, dass ich in meinem Leben das noch nicht gemacht habe. Nein.
Also es gibt verschiedene sogenannte Content-Management-Systeme, die hinter bestimmten Internetseiten stecken. Ein ganz berühmtes ist WordPress. Ein etwas anderes, darüber läuft zum Beispiel die Seite der katholischen Citykirche Wuppertal, ist Typo 3. Und wenn man Typo 3 aufsetzt, dann wird bei der Installation ein Passwort verlangt. Das ist festgelegt. Das Passwort ist JOH316. Der Neutestamentler erkennt natürlich sofort, aha, der Programmierer, der dieses Typo 3 geschrieben hat, ist zumindest eine fromme Seele gewesen, denn er hat offenkundig auf das Nikodemus-Gespräch verwiesen, auf Johannes Kapitel 3, Vers 16.
Das ist natürlich ein super Satz. Da steht im Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Wunderschöner Satz, wunderbare theologische Aussage, vielleicht eine der schönsten theologischen Aussagen im Johannesevangelium. Es ist eine schöne Hinleitung zu unserem Text, Werner, die du da gesprochen hast. Ich möchte aber alle Zuhörer und Zuhörerinnen darauf aufmerksam machen, dass du verantwortlich bist, dass wir diesen Text heute neu erzählen, weil du ihn dir gewünscht hast. Und ich habe mir gedacht dann bei der Liste, wo ich geguckt habe, oh, das ist ja ein spannender Text, Gespräch mit Nikodemus, aber so nach dem Motto, ja, lange nicht mehr gelesen. Und dann habe ich ihn gelesen, habe verstanden, natürlich, das ist ja ein Nachtgespräch, da wird unglaublich viel gesprochen und habe dann gesagt, verdammt, wie erzähle ich das denn neu? Und Werner, das war wirklich dieses Mal nicht einfach.
Ja, und mea culpa, ich habe mich selbst schwer getan, mit dem Text den neu zu erzählen, weil das ja erstmal kein richtig narrativer Text ist, sondern es ist ein Gespräch. Und wenn man ganz genau hinschaut, ist es ja nicht wirklich ein Gespräch. Dieser Nikodemus stellt Fragen und Jesus beantwortet sie mehr oder weniger ausschweifend und dann ist das Gespräch plötzlich irgendwann vorbei. Und ich habe ganz ehrlich gesagt auch so ein bisschen mit mir gerungen. Das ist so ein Text, den kennt man natürlich gerade als Neutestamentler, theologisch hochinteressant. Aber wie erzählt man denn neu? Wir haben aber auch schon mal aus dem Paulusbrief was neu erzählt. Ist ja eine ähnliche Situation. Da war es freilich, war ja der sogenannte antiochenische Vorfall, aber da steckt eine Geschichte dahinter. Und ich gebe zu, auch als Neutestamentler war es eine echte Herausforderung, dieser Geschichte, diesen Nachtgesprächen neuen Drive zu geben. Aber ich habe dann irgendwann eine Idee gehabt und ich glaube, da ist bei mir zumindest was Ordentliches bei rausgekommen. Man darf gespannt sein.
Guck mal, ich hatte am Anfang keine Idee. Das bedeutete, ich schrieb erstmal einen Text, der 6 Seiten lang war. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich habe keine Ahnung, der Text steht jetzt lassen wir den so. Und heute, vor unserer Aufnahme, mittags, habe ich gesagt, wow, das geht doch nicht. Ich habe den Text habe den Text halb neu geschrieben und würde immer noch sagen, na, so richtig greift der Text nicht. Also, heute kommt von mir so ein Work in Progress. Bevor wir jetzt aber in unsere beiden Versuche einsteigen, der kurze Exkurs am Anfang, den ich machen möchte in eine Wirkungsgeschichte, beziehungsweise den kurzen Hinweis, wir reden über Nikodemus und das ist ja spannend, weil Nikodemus kommt nur im Johannesevangelium vor. Und wir erfahren nicht so wirklich, ist er ein Anhänger Jesus, ist er ein Jünger, ist er nicht, vielleicht doch. Er kommt in der Nacht, taucht da auf. Jesus fährt ihn relativ scharf auch an. Eigentlich kommt Nikodemus und sagt, ja, du bist ein großer Rabbi, von Gott gesandt. Aber das Gespräch entwickelt sich nicht zum Vorteil von Nikodemus. Und Jesus sagt irgendwann, und du, der große Lehrer Israels, du verstehst das nicht? Dann taucht er nachher nochmal auf vor dem Hohen Rat und sagt, ja, lass uns den Jesus doch erstmal hören, bevor wir ihn verurteilen. Und dann am Ende taucht er wieder auf, auf einmal an der Seite von Josef von Arimathäa und legt Jesus ins Grab. Aber die ganze Geschichte hindurch wird nirgendwo klar, ist er ein Jünger Jesu, ist er ein Sympathisant? Wer ist dieser Mensch? Und das wurde dann in der Wirkungsgeschichte super spannend. Wir hatten schon mal angeklingen lassen bei der Folge zu den apokryphen Evangelien. Es gibt das Nikodemus-Evangelium, ganz, ganz spannend. Da wird er nämlich geschichtlich ein bisschen parallelisiert mit Petrus sogar, weil die erleben dasselbe. Die werden von Engeln aus dem Gefängnis gerettet.
Ja.
Und dann, mein letzter Punkt, ist der Nikodemus auf einmal eine ganz, ganz wichtige Gestalt. Ich glaube im Mittelalter. Warum? Weil Nikodemus rettet den Heiligen Gral und bringt ihn nach England.
Ich persönlich würde mich etwas weiter vorwagen. Du hast natürlich richtig, so richtig deutlich wird es im Johannesevangelium nicht. Aber immer dann, wenn so Namen sehr prominent genannt werden, dann deutet das doch darauf hin, dass es sich da um irgendwie auch im frühen Christentum bedeutende Figuren handelt. Jetzt wird er in der Tat nur im Johannesevangelium erwähnt. Aber da eben dreimal, ganz am Anfang, das ist die Erzählung, die wir heute vor der Brust haben, dann während des Verhörs Jesu. Und eben bei der Beerdigung neben Josef von Arimathäa auch ein Ratsherr. Also ich weiß nicht, ob man ihn als Jünger bezeichnen kann. Vielleicht, also ich würde sagen, ein Sympathisant auf jeden Fall. Denn es tauchen ja einige Pharisäer auf und Nikodemus gehört zur Partei der Pharisäer, mit denen Jesus immer wieder verkehrt. Das ist etwas, was mir immer wichtig ist. Wir benutzen Pharisäer ja oft in unserer Alltagssprache etwas despektierlich. Das wird den Pharisäern nicht nur nicht gerecht, sondern ist, glaube ich, auch grundfalsch, weil Jesus mit seiner Verkündigung, glaube ich, doch sehr pharisäisch war, der Idee der Pharisäer nahe kam. Paulus war ein Pharisäer und manche Pharisäer werden ja sogar namentlich genannt. Eben Josef von Arimathäa, Simon der Pharisäer, das Haus, in dem Jesus zu Gast war, und eben Nikodemus. Und von daher glaube ich, Sympathisant, darauf kann man sich auf jeden Fall ohne Gefahr einigen. Jünger ist vielleicht ein bisschen zu weit vorgewagt, vielleicht, aber Sympathisant, soweit würde ich mich vorwagen.
Und was noch spannend ist, auch wenn er nur im Johannesevangelium auftaucht, vielleicht können wir ihn als eine historische Person nachweisen. Denn wir haben im Talmud einen Hinweis auf einen Nikodemus ben Gurion, der im ersten Jahrhundert nach Christi gelebt hat und der zu einem der drei reichsten Juden in Jerusalem gehörte. Und dann ganz, ganz spannend wird es dann nämlich, dass er den Beinamen trug Bumi oder Bani, da ist man sich nicht ganz klar. Und später an einer anderen Stelle wird ein Schüler Jesu genannt, der eben auch Bumi oder Bani hieß. Aber, na, man weiß es nicht, aber die Parallele Nikodemus, Nikodemus, Nikodemon ist schon nah dran, ne?
Und jetzt rate mal, wie Nikodemus gleich in meiner Geschichte heißen wird. Nikodemon. Ich glaube, dass man sich wirklich so weit vorwagen kann. Das ist natürlich alles kein Beweis, das muss man sagen. Aber es gibt doch eine gewisse Indizienkette, die da schon auch eine gewisse Stärkung bedeutet. Wie gesagt, immer dann, wenn so Namen genannt werden, wir sind ja bei der Schriftwerdung der Evangelien doch zeitlich noch so nah dran, auch im Johannesevangelium, dass so etwa 60, 70 Jahre nach den historischen Ereignissen verschriftlicht worden ist, dass da immer noch Leute gelebt haben können, die gesagt haben, was erzählst du da für einen Quatsch? Also ich glaube, dass wenn solche Namen genannt werden, haben die doch eine relativ hohe Sicherheit, dass es diese Menschen tatsächlich gegeben hat. Beweis nicht, aber die Indizienkette ist doch relativ stark. Aber du hast recht, Nikodemus ist ja eine gräzisierte Form, die haben wir aber bei vielen Namen. Jesus heißt ja auch im wahren Leben nicht Jesus, sondern Jehoshua oder Josef, wird Yusuf geheißen haben, Petrus, hieß Kaiphas, nicht Kaiphas, Kephas. Kaiphas gibt's auch, ist so ähnlich. Kleiner Versprecher. Ist sehr heiß hier in Wuppertal. Von daher glaube ich, ist Nikodemus oder Nikodemon schon auch der historische Name, der dann präzisiert worden ist.
Beziehungsweise andersrum, bei dem Fall glaubt man ja wirklich eher, dass eine griechische Form gegeben hat, die die Grundform ist und das dann irgendwie hebräisiert wurde. Aber da kann man sich auch hin und streiten, hin und her. Aber kurzum, wir haben anscheinend mit meinem kleinen Hinweis auf diese Talmud-Geschichte den Weg gelegt, um jetzt deine Geschichte anzuhören.
So soll es sein. Lange errungen, manche Nacht durchwacht und schauen wir mal, was ich draus gemacht habe. Nox, nix, nix. Ich komme aus dem Nichts. Ich war, bevor das Licht wurde. Ich bin die Finsternis, in der Gott ist. Ich bin der Ursprung von Licht und Dunkelheit. Wenn ich hereinbreche, verberge ich vieles. Vor mir aber kann sich nichts verbergen. Wenn ich einfalle, gebiert das Unbewusstsein, die Träume, das Verborgene, die Wahrheit, die im Licht des Tages verborgen bleiben sollte. Nox, nix, nix. Nichts bleibt vor mir verborgen. Kein Wunder, dass aus mir, nein, in mir Gott wirkt. Ich bin die Nacht, die eure Väter, die Söhne Israels aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Ich bin die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Ich bin die Nacht, in der der Tod das Leben erlegt und der am Kreuz Gescheiterte zuerst in die Hölle hinab und dann als Sieger emporstieg. Ich bin die Nacht, in der die Wahrheit nicht mehr durch den Trug der Bilder verschleiert wird, sondern hell wie der Tag aufleuchtet. Ich bin die Nacht, die den Wahrheitsliebenden Schutz gebietet. Nachtschwärmer sehnen sich nach mir. Vor mir bleibt nichts verborgen. Ich schaue das Wesen ganz. Das Gestern, heute und morgen wird hell in meinem Glanz. Gott ist in der Finsternis, er wohnt in mir. Gottsucher sind nicht selten Nachtschwärmer. Vielleicht nennen die Hebräer mich deshalb Laila, denn ich bin schön, bleibe jung und heile. Manchmal jedenfalls. Laila, mit langsamer Hand befreie ich das Unbewusste, bin Quell der Träume der Guten wie der weniger Guten. Aber auch der Alp, den ich befreie, ist ein Kind der Wahrheit. Manche zwinge ich auf die Knie, wenn die verborgene Wahrheit in Gestalt von Fragen aufsteigt. Manche bringe ich um den Schlaf, sage aber nie, es gäbe keinen Ausweg. Stell dich hin, stell dich deinen Fragen. Ich bin Nox, nix, nix, die Mutter aller Fragen. Ich bin Laila, deine Gefährtin, die dich zu dir leitet. Ich schütze dich, umfange dich, suche dich. Was ist Wahrheit? Du kannst sie finden. Trau dich nur zu fragen. Nox, nix, nix, Nakdimon liebte mich. Er staunte, wenn in meinem Schutz die Sterne erstrahlten und die Milchstraße leuchtet. Wie viele, die noch staunen konnten, suchte er die Wahrheit. Es waren die Fragen, die ihn drängten. Immer wenn er eine Antwort gefunden hatte, fand er aber auch neue Fragen. So konnte er nie stehen bleiben. Er schritt fort, er schritt voran. Er zerbrach sich den Kopf, nie aber das Herz. Wie könnte er verzagen, er, der die Wahrheit liebte und zu ihr durchbrechen wollte? Deshalb nannten sie ihn auch Nakdimon, den Durchbrecher. Als Nikodemus sollte er später bekannt werden. Das Volk liebte ihn. Es verehrte ihn als Lehrer und suchte immer wieder Antworten bei ihm, ihm, der doch so viele Fragen hatte. Nakdimon hatte Johannes den Täufer gehört. Er hatte gesehen, wie sich der Himmel öffnete, aber nicht sehen können, warum. Er aber wollte wissen, warum so etwas geschehen könnte. Er hörte, dass es geschah, als einer aus Galiläa im Jordan war, ein gewisser Jeschua ben Yusuf. Und genau ihm begegnete er bei jener denkwürdigen Hochzeit im galiläischen Kana, als ein entfernter Verwandter von ihm, die schönste Mitzwa der Tora erfüllte, jene Weisung an den Menschen, den Gott männlich und weiblich erschaffen hatte, sie segnete und sagte, seid fruchtbar und mehrt euch. Der Mann zog ihn an. Er hatte etwas Dunkles in sich, um sich, aber nichts Furchterregendes. Er war wie das Dunkel der Nacht, die Nakdimon so liebte. Das Dunkel der Wahrheit, was die Irrlichternden nur allzu oft mieden und sich dem Schein von Trugbildern hingaben, statt den eigenen Traumbildern zu folgen. Und dann sah er ihn vor einigen Tagen im Tempel. Er weiß nicht wie, aber sie hatten ihn in den Hohen Rat berufen, weil sie seinen Rat schätzten. Zum Pessachfest waren sie alle im Tempel. Auch wenige Tage vorher, als der Galiläer aufstand und gegen die kultische Unterwerfung wütete, Gott sei da, Gott ist da und wahrlich, wer waren denn Sie, dass Sie behaupteten, man müsse dieses oder jenes tun, um Gott finden zu können? Wer war er? Wer war Nakdimon? Er muss diesen Mann sprechen. Ich bin Nox, ich bin Laila, ich gewähre Schutz den Wahrheitssuchern. Nakdimon hatte Sorgen, man könne ihn in seiner Nähe sehen. Er kannte Nathanael, er hatte ihn am Jordan bei Johannes dem Täufer kennengelernt. Er wusste, dass er diesen Joshua seit dieser Zeit hinterherlief. Und Nathanael hatte ein Treffen arrangiert, ein Treffen unter meinem Schutz. Als ich anbrach und die Welt in mein Dunkel einhüllte wie in ein Kleid, machte sich Nakdimon auf und ging zu Joshua. Und Joshua wartete auf ihn. Er, der Lehrer, fiel vor ihm auf die Knie und sprach: Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Nakdimon hatte wir gesagt, nicht ich. Wer sind diese wir? War Nakdimon nicht allein? Wer stand hinter ihm? Die Gruppe der Pharisäer, der er angehörte? Oder wenigstens einige von ihnen? Man hörte, dass er eng mit einem gewissen Yusuf aus Arimathaia befreundet war und auch mit dem Pharisäer Simon von Bethanien. Sprach er auch in ihrem Namen? Die Antwort Joshuas war rätselhaft. Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben geboren wird, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. War das überhaupt eine Antwort auf Nakdimons Fragen? Joshua antwortete in Rätseln. Von oben, von Neuem. Kann ein Mensch, der doch schon geboren ist, kann ein Mensch, der alt ist, überhaupt noch geboren werden? Wie soll das gehen? Die Erfahrung des Alltags spricht doch dagegen. Es war, als habe Joshua die Gedanken seines Gegenübers erkannt. Kein Wunder. Ich bin Nox, Nix, Nix bleibt mir verborgen. Ich lege das Unbewusste und Traumhafte offen. Joshua hat diesen Sinn für die Finsternis. Er kommt aus dem Dunkel, um das Licht in der Welt leuchten zu lassen. Und so antwortet er: Wenn jemand nicht aus dem Wasser und dem Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagte, ihr müsst von oben geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wasser und Geist. Fleisch und Geist, Wind und Geist. Er spricht von der Ruach, dem großen Atem und Hauch Gottes, den manche auch Geist nennen, aber eigentlich Gast meinen. Gott ist Gast, er ist mein Gast. Er wohnt in mir, der Nacht, und er will in allen wohnen, die, wie ich, die Wahrheit lieben. Jesus spricht nicht von einer fleischlichen Neugeburt, sondern von einer inneren, von einem neuen Eintritt ins Leben, das die gewinnen, die die dunklen Wirrnisse und Fata Morganen des Tages durchbrechen und sich der eigenen Nacht stellen. Wer nie das Dunkel durchschritten hat, kann nicht zur Wahrheit durchbrechen. Nakdimon versteht das noch nicht. Er ist noch nicht bereit, sich ganz der verborgenen Wahrheit der Nacht zu stellen. Er hängt noch zu sehr an dem, was das Auge sieht, die Nase riecht, der Mund schmeckt, das Ohr hört und die Finger tasten. Aber den Himmel, die Ewigkeit, kannst du nicht tasten. Die Sonne kannst du auf deiner Haut spüren. Mich aber, die Nacht, kannst du nicht sehen, spüren, riechen. Da ist nur Nox, Nix, Nix. Aber woher weißt du? Nakdimon hatte Atem geholt und im Atem, in diesem Hauch, in diesem Wehen des Liebens, in ihm erklang diese Frage. Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Schlange, das Kriechen, das Anblicken, das Aufstehen, Nakdimon verstand. Du musst hinschauen. Du musst dich deinen Dunkelheiten stellen. Du sollst nicht knien, auch nicht vor mir, Laila, der Nacht. Du sollst stehen, du sollst dem Tod ins Auge blicken, damit du das Leben erkennst. Auch das Licht erkennst du nur, weil es mich gibt, die Nacht. Ohne Nacht kein Licht. Das Licht wird aus der Nacht geboren, so wie das Leben aus dem Tod. Bevor du lebst, war Nox, Nix, Nix. Wo Leben ist, kann kein Tod mehr sein. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ein Satz wie ein Fanal, ein Satz wie ein Prägemal, eine Type, die vieles aufschließt, ein Passwort der Erkenntnis, ein Passwort der verborgenen Wahrheit, die nur die erkennen können, die hinter die Dinge blicken, gewissermaßen ins Backend der Welt. Joshua, sein Schicksal, das Ringen um sein Wesen, all das wird noch kommen, all das ist schon da, all das ist noch verborgen. Nur die Nacht, nur ich kenne das Verborgene. Nox, Nix, die Welt ahnt noch nix. Das Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Die Menschen lieben die Finsternis, aber nicht mich, die Nacht. Das Böse verschleiert, was vor mir nicht verborgen bleiben kann. Ich gebäre jeden Tag neu das Licht. Es wird Abend, es wird Morgen. Dazwischen liege ich, die Nacht. Ich kenne die Wahrheit. Die Wahrheit liegt nicht in Worten. Worte sind oft versprochen, und wer große Worte macht, verspricht sich zu schnell. Die Wahrheit will getan werden. Wer nachts Visionen hat, soll ihnen am Tag Taten folgen lassen. Nox, Nix, Nix, ich bin die Nacht. Du kannst mich nicht fliehen. Du bist mir ausgeliefert. Du bist dir ausgeliefert. Ich werde dir zum Gericht. Du musst dich stellen. Nabdimon wird weitersuchen. Er hat den Anfang längst gemacht. Er wird Jesus verfolgen bis zum Schluss und darüber hinaus. Sei wie Nabdimon. Fliehe nicht, frage. Du wirst Antworten finden und neue Fragen. Du fürchtest dich vor mir? Nein, du fürchtest dich vor dir. Lauf nicht fort. Ich will nicht weniger als deine Welt auf den Kopf stellen. Und jetzt, Laila Toff. Gute Nacht.
Ich würde jetzt gerne sagen, und jetzt weiter mit dem Wetter, nachdem du schönen guten Abend, gute Nacht gesagt hast. Ich habe jetzt eine Liste von ganz vielen Sachen, die ich sagen möchte. Aber ich setze mal mit dem ersten Punkt ein und guck mal, wo unsere Diskussion hinführt. Weil diese Idee, dass du die Nacht personifizierst und sozusagen als Kommentatorin an diese Geschichte heranbringst, ist faszinierend. Und, das ist mir jetzt gerade bei deinem Vortrag, bei deiner Erzählung klar geworden, sie spielt wirklich eine hervorragende Rolle. Und nicht nur deswegen, weil am Anfang steht, er suchte Jesus bei Nacht auf. Okay, da haben wir in den Kommentaren auch die langen Diskussionen. Macht er das im Schutze der Nacht, damit ihn keiner sieht? Oder ist es eher das Typische, was wir heute bis im Judentum haben, dass gerade die Nacht eine besondere Zeit des Tora-Studiums ist? An Shavuot zum Beispiel wird die ganze Nacht hindurch die Tora studiert. Also kommt er im Schutz der Nacht oder kommt er einfach zu einem Tora-Gespräch? Aber jetzt hört dieses Motiv der Nacht ja da nicht auf. Und du hast ja bewusst entfaltet, weil der ganze Text arbeitet sich ja voran eben bis zu dieser großen Lichtmetaphorik, zu der Frage von Finsternis. Und die Nacht, sagst du in deinem Text, ist so wunderbar, dass zwischen Abend, wenn die Dunkelheit einsetzt, und morgens, wenn das Licht kommt. Und da kann man das natürlich wunderbar deuten, dass Jesus hier dieses Licht in der Nacht ist, für Nikodemus, der sucht. Und dann betonst du in dieser Erzählung genau das weiter. Nikodemus wird weitersuchen, weil er immer noch in dieser Nacht ist. Und das fand ich faszinierend an dieser Geschichte. Wir haben nämlich Nikodemus in der ersten Hälfte der Erzählung. Er kommt in der Nacht, er stellt Fragen etc. Wenn man dann ganz genau liest, ab der Mitte des Textes verschwindet Nikodemus und er tritt auch nicht ab, als hätte er sich in der Nacht aufgelöst, diese Erzählung. Und dieses Gespräch endet damit, dass Jesus seine letzten Worte spricht und dann ist es vorbei. Kein Abtritt, kein Zurück in die Nacht. So als wäre, ja, Nikodemus ist noch in der Nacht und er wird in der Nacht bleiben, weil die Nacht eben die Zeit der Suche ist. Und darum dreht sich dieses ganze philosophische Gespräch, dieses ganze theologische Gespräch. Es ist ja im Endeffekt ein großes, auch für uns, ein Text, in dem wir uns durcharbeiten und suchen müssen nach Sinn. Was bedeutet wirklich dieses Neugeboren? Was bedeutet diese Schlange auf einmal? Was bedeutet die Rede vom Licht, von der Finsternis? Wir selbst sind in diesem Text Suchende in dieser Nacht und wir verbleiben in dieser Nacht in Johannes 3.
Und das ist das Interessante an dieser Geschichte. Du hast gerade gesagt, erstens, ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, das ist ja kein wirkliches Gespräch. Der Nikodemus stellt 2, 3 Fragen und das sind so die Aufhänger, von denen Jesus aus dann in zahlreichen Bildern, die sich weiterentwickeln, antwortet. Manche davon durchaus rätselhaft. Deswegen habe ich es auch mit diesem Nox, Nix, Nix, so ein Sprachspiel, Nox lateinisch, Nix ist das griechische Wort für Nacht, Nix ist Nix. Das Nichts, aus dem alles kommt, wenn man so will. Der Johannes liebt solche Sprachspiele, die werden im Deutschen oft gar nicht deutlich. Ich habe an einer Stelle diese Doppelübersetzung reingebracht, da steht im Griechischen das Wort anoten. Das kann man mit was von oben kommt und was von oben geboren wird oder was von neuem geboren wird von übersetzen. Ich glaube, die Einheitsübersetzung von 2016, die katholische, übersetzt mit von oben, die Luther-Übersetzung übersetzt mit von neuem. Also im Griechischen hat man da ein ganzes Bedeutungsspektrum, das wir im Deutschen gar nicht so nachempfinden können. Oder die Ruach, die weht. Ja, der Geist im Deutschen, Geist. Geist weht nicht, Geist ist gespenstisch. Ja, aber Geist führt in die Irre, was ich dann mit dem Gast in Verbindung gebracht habe. Also man kann, das ist das Faszinierende an dieser Geschichte, die unheimlich dicht und gedrängt ist, ein ganzes Panoptikum an Bildwelten aufmacht. Und du hast völlig richtig gesagt, der Nikodemus tritt nicht ab. Die Geschichte hat gar kein richtiges Ende. Das ist nicht, der sagt nicht Danke für diese tollen Gedanken oder was, wir sehen uns, sondern der verschwindet quasi. Und gleichzeitig wird ja die Nacht noch am Anfang erwähnt. Das war natürlich etwas, was mich ohnehin fasziniert. Die Nacht ist schon auch ein wichtiger Ort generell biblisch, wo sich vieles ereignet. Ich darf häufig das Exultet in der Osternacht singen, da habe ich einen Teil raus reingenommen in die Erzählung hinein, wie oft die Nacht in der Heilsgeschichte eine besondere Bedeutung hat. Und gleichzeitig, da hast du schon gerade angedeutet, dieses Licht der Welt sein, dieses Sehendwerden, man denke nur an die Blindenheilung in der Version des Johannesevangeliums, das Licht in die Welt tragen und so weiter. Das sind so Topoi, die das Johannesevangelium nachgerade durchziehen, was ja schon in im Johannesprolog aufrecht. Das Licht kam in die Welt, aber die Welt erkannte es nicht und so weiter. Das finden wir hier sehr dicht gedrängt in diesem Gespräch, sodass ich sage, die Nacht scheint da auch in sich eine besondere Rolle zu spielen, obwohl sie nur am Anfang kurz erzählt wird, aber damit ja eine Terminierung vorgegeben wird, die alles andere als irrelevant zu sein scheint. Der Johannes hätte sich das sparen können. Er hätte ja auch einfach nur sagen können, Nikodemus kommt zu Jesus, die reden miteinander. Aber er sagt, es war Nacht. Und warum war es Nacht? Und das war für mich so der Anlass, mal drüber nachzudenken, was hat diese Nacht so beobachtet?
Ja, du bist ja richtig eingestiegen. Du hast ja die Nacht nicht nur personifiziert, wie ich eben schon gesagt habe, sondern du hast die Nacht überzeitlich verortet. Einen andauernden Zustand, eine Seinsweise, in der der Mensch ist. Und das wird diesem Text in Johannes 3 so unglaublich gerecht, weil, wenn wir den nochmal ganz kurz angucken, okay, er kommt da in der Nacht, dann wird dieses Gespräch geführt zwischen Nikodemus und Jesus. Wir sind am Anfang des Johannesevangeliums. Und dann auf einmal bricht dieses Gespräch ab und dann fängt auf einmal ab Vers 11 so ein Monolog von Jesus an. Ja. Da redet Jesus auf einmal vom Wir und dann schlägt es um. Und da redet Jesus nur noch von sich selbst in der dritten Person, vom Menschensohn, von dem Sohn Gottes. Diese ganze Gesprächssituation ist weg auf einmal. Und ich habe so beim Lesen das Gefühl gehabt, auch die Zeit ist irgendwie weg. Weil dann redet er auf einmal sehr schwierig zu verstehen von solchen Sätzen wie: Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist. Und da kann man sagen, aber warte mal, Jesus ist ja gerade erst mal auf die Welt gekommen. Der ist ja noch gar nicht die Christi Himmelfahrt, ist doch viel zu weit. Oder diesen klasse Satz, den wir eben schon angedeutet hatten. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Da kann man sagen, okay, vielleicht ist die Menschwerdung gemeint. Aber da spielt auch Genesis 22 schon mit. Der Tod Jesu. Aber wir sind am Anfang des Johannesevangeliums. Und dann kommen wir auf einmal so in eine Situation, wow, da hat Zeit keine Relevanz mehr. Da wird schon vorgegriffen. Und gleichzeitig müssen wir uns dann wieder vergegenwärtigen, der arme Nikodemus hat ja gar keine Chance, das zu verstehen. Er ist ja noch vorösterlich. Und wir selbst, wir Nachösterlichen, wir kämpfen mit dem Text und sagen, wow, da ist so viel drin, so viel Überzeitliches herauszuholen. Huiuiui. Und dann am Ende hört diese Jesusrede einfach auf. Man atmet mal tief durch. Und dann geht die Erzählung weiter, als wäre das Gespräch überhaupt nicht beendet. Genau. Überhaupt nicht, keine Ahnung, was da passiert ist.
So ist es. Und das ist aber ohnehin für die johannäische Theologie, die könnte man jetzt ausweiten aufs Corpus Johanneum. Wobei das Corpus Johanneum umfasst ja das Johannesevangelium, die Johannesbriefe und die Offenbarung des Johannes. Die sind nicht vom selben Autor geschrieben. Das ist, muss man betonen, das ist nicht derselbe Autor. Es sind unterschiedliche Persönlichkeiten, die hinter diesen Schreiben stecken. Aber auch die Offenbarung des Johannes, die Offenbarung des Johannes lebt ja genau von diesem Gedanken, dass aus Sicht der Ewigkeit der Sieg Gottes immer schon feststeht, während sich hier auf der Erde in der Zeitlinie, in Raum und Zeit quasi noch die großen Katastrophen der Weltgeschichte ereignen. Aber der Sieg steht, Jesus steht endzeitlich schon quasi fest. Und der Johannes macht das natürlich sehr geschickt. Der schaut natürlich nachösterlich darauf zurück. Er weiß ja, wie es ausgegangen ist. Er hat, was den Nikodemus angeht, ja Geheimwissen. Also er weiß, lieber Freund Nikodemus, der, mit dem du da gerade sprichst, das ist der große Erlöser, das ist der Messias, der Nikodemus steht noch dazu. Wird ja aber am Ende der Geschichte im Verhör vor dem Hohen Rat und schlussendlich dann bei der Grablegung ja noch dabei sein. Aber er erblickt dort immer noch den toten Jesus. Wie Nikodemus reagiert hat, als er der Auferstehung gewahr wird, ob er ihr gewahr worden ist, erfahren wir innerhalb des Neuen Testamentes ja nicht. Aber du hast ja vorhin schon auf die apokryphe Tradition hingewiesen. Da haben wir ja hier auch schon drüber diskutiert. Also die Geschichte scheint über das Johannesevangelium hinaus weiterzugehen. Aber das ist das Interessante am Johannesevangelium, dass der nicht nur theologisch alles irgendwie durchreflektiert, sondern eigentlich mit diesem Herrschaftswissen, dieser Jesus ist vom Kreuzestod auferstanden, hat sich darin als das Licht der Welt offenbart und so weiter und so weiter, jetzt auf das irdische Leben hinschaut und damit im Prinzip ja schon auch eine sehr spezifische Deutung des Lebens Jesu abgibt, über die man, was den irdischen Jesus angeht, diskutieren könnte. Ich sage mal, wenn Jesus jetzt hier über den Laurentiusplatz in Wuppertal laufen würde, ob wir ihn als Sohn Gottes erkennen würden, bin ich mir nicht sicher. Würde ich auch für manche Frommen so ohne weiteres die Hand nicht ins Feuer legen. Aber der Johannes ist da halt ein ganz schlauer Kerl, der weiß es.
Und wenn wir jetzt mal ganz kurz durchatmen und ein bisschen Abstand gewinnen von der reinen Erzählweise dieses Textes, wird uns jetzt deutlich, oder mir wird deutlich, das ist ein klasse Text, um eben genau das zu verstehen. Es gibt einen radikalen Clash hier in dieser Erzählung zwischen der Erzählsituation, das, was Nikodemus verstehen kann und was wir als Leser verstehen sollen und verstehen können. Und das läuft immer wieder darauf hinzu, das müssen wir immer und wieder vergegenwärtigen bei dem Lesen der neutestamentlichen Schriften, das ist alles nachösterlich erzählt. Das ist alles die Perspektive nach der Auferstehung. Für alles, was wir da lesen, ist der Schlüssel die Auferstehung. Ohne diesen Schlüssel macht keiner der Texte Sinn. Es ist immer dieses Licht, was in die vorherige Nacht hineinleuchtet.
So ist es. Es ist die Situation des Zeitungslesers, der montagsmorgen die Lottozahlen in der Zeitung liest und sagt, Mensch, wenn ich das am Samstag gewusst hätte, wäre ich jetzt Millionär. Und das ist das, was die neutestamentlichen Texte machen. Sie wissen eben, sie gehen von dieser Gewissheit aus, dieser Jesus ist vom Kreuzestod auferstanden. Es ist nicht die Perspektive vor Ostern, wo man auch das große Scheitern quasi erwartet oder vielleicht auch nicht erwartet, aber doch erlebt. Es ist die nachösterliche Perspektive, die sagt, wir bezeugen Jesus als den, der vom Kreuzestod auferstanden ist. Und dann sage ich eben immer, die Kreuzigung ist historisch nachweisbar, die Auferstehung selber nicht. Das Zeugnis der Auferstehungszeugen, das können wir wieder historisch greifen. Aber Zeugen sind halt so eine Sache. Ne? Jeder, der vor Gericht als Zeuge aussagt, weiß, 5 Zeugen, 6 Meinungen. Ne? Also dazu kann man sich verhalten, dazu muss man sich verhalten. Der Johannes hat eine eindeutige Haltung zu. Ich persönlich auch, ich nehme an, du auch, aber wer es jetzt in Zweifel zieht, okay, aber das ist dann wie beim Nikodemus, dann tauchen andere Fragen auf, die man beantworten muss.
Oder um dich direkt mal zu zitieren, wie du es eben in deiner Erzählung gesagt hast, die Wahrheit liegt nicht in Worten, sondern es läuft immer wieder darauf hinzu, im Endeffekt liegt die Wahrheit für uns in Begegnung und die Begegnung ist nicht allein durch historische Fakten und Geschichtsforschung zu eruieren in dem Falle.
So sieht es aus. Aber jetzt bin ich gespannt, was dein Mittagspäuschen heute so zutage geführt hat.
Es hat radikale Kürzungen gebracht und es hat den Titel für meine Erzählung gebracht, der direkt das Wort Nacht aufnimmt. Meine neue Erzählung heißt nämlich Die Antwort einer Nacht. Ja, Jesus hatte weitergeredet. Aber Nikodemus hatte ihm nicht mehr zuhören können. Diese Frage, im Endeffekt war es ein Vorwurf. Sie hatte ihn getroffen. Sie hatte ihn aus der Bahn geworfen. Er hatte zwar noch gesehen, dass Jesus zu einem Monolog anhob, aber Nikodemus' Ohren waren schon verschlossen. Seine Gedanken kreisten nur um diese eine Frage. Und er begann die Suche nach seiner eigenen Antwort. Er trat hinaus, zurück in die Dunkelheit. Die Nacht war stürmisch und regnerisch. Wie er sonst nur einzelne Verse der Tora in seinem Mund wiederkäute, sie immer wieder aus sich hervorholte, um sie sich zu Gehör zu bringen und wieder zu verinnerlichen, so wiederholte er nun auf seinem Weg nach Hause die Frage Jesu. Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Er ärgerte sich über diese Frage. Ja, er war für ein Lehrgespräch zu diesem von Gott gesandten Rabbi gekommen. Aber ist es nicht die Aufgabe eines Gelehrten, durch gezielte Fragen den Lernwilligen zu neuen Antworten zu führen? Stattdessen hatte Jesus ihn, aus der Perspektive des Pharisäers zum Glück nur in einem Vier-Augen-Gespräch, vorgeführt. Ohne Zweifel war es beeindruckend, dass Jesus ihm antwortete, noch bevor Nikodemus ihm seine Frage stellen konnte. Andererseits war es nicht die alles entscheidende Frage, die jeder stellte? Andere Gesetzeslehrer hatten Jesus schon dieselbe Frage gestellt. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und ihnen hatte er geantwortet. Was er von Jesus nun aber gehört hatte, glich für ihn einer Verspottung. Wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht aus dem Wasser und dem Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Ein Mensch kann doch nicht neu geboren werden, dachte sich Nikodemus. Wie grünendes Blattwerk auf einem dicht belaubten Baum. Die einen fallen zu Boden, die anderen wachsen nach. So ist es auch mit einer Generation aus Fleisch und Blut. Die eine stirbt, die andere wird gezeugt. Und laut murmelte er in seinem Bad zu sich selbst, »Ich kann nicht noch einmal auf die Welt kommen. Ich will's auch nicht.« Sein gesamtes Leben hatte Nikodemus dem Studium der Tora gewidmet. Er gehörte zu den großen Schriftgelehrten Jerusalems. Hätte er sein Leben noch einmal beginnen müssen, hätte er es wieder so Gott und dem Volk Israel gewidmet. Wozu hätte er nochmals von vorne beginnen sollen? In der dunklen Nacht begann es nun schlagartig zu regnen. Die Straßen Jerusalems waren schnell durchflutet, da das viele Wasser in den Fugen des Kopfsteinpflasters nicht versickern konnte. Der Boden darunter wäre eh zu ausgetrocknet gewesen, um die großen Mengen Wasser, die niederprasselten, aufnehmen zu können. Da stand inmitten des stürmischen Regenschauers ein alter Mann von Nikodemus. Er erkannte ihn direkt an seiner Kleidung als einer, der aus einer Priesterfamilie stammte, aber vermutlich schon lange nicht mehr am Priesterdienst teilhatte. Die Zeit hatte nicht nur an dem Mann, sondern auch an seiner Kleidung erkennbare Spuren hinterlassen. »Gelobt sei unser Gott, der es regnen lässt!« Mit diesen Worten begrüßte der Priester ihn. Nikodemus blieb aus Höflichkeit kurz stehen, auch wenn er schon völlig durchnässt war und eigentlich schnell nach Hause gehen wollte. Der Priester hob beide Hände zum Himmel und jubelte. »Gott gießt sein reines Wasser über uns aus, so werden wir rein. Er reinigt uns von all unseren Unreinheiten. Er gibt uns ein neues Herz und einen neuen Geist in unser Inneres.« Nikodemus lachte nun den alten Mann an und sagte, »Ich glaube kaum, dass unser großer Ezechiel ein Wetterprophet war.« Dann verabschiedete er sich höflich von dem alten Mann, riet ihm schnell ins Trockene zu gehen, damit er nicht krank werde, und segnete ihn. »Möge Gott, wie es unser Prophet Ezechiel verheißen hat, dir seinen Geist in dein Inneres geben und bewirken, dass du seinen Gesetzen immer folgst und auf seine Rechtsentscheide achtest und sie erfüllst.« Danach trennten sich die Wege der beiden. Das Gewitter wurde immer stärker und Nikodemus rannte nun. Als Schutz vor den Peitschenschlägen des Regens, die der Sturm immer wieder in sein Gesicht schlug, hielt Nikodemus beim Rennen seinen Mantel vor das Gesicht und rannte, aus Versehen, einen Fremden um. Im ersten Moment dachte er, dass er über einen Bettler gestolpert sei. Der Mann, der ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel trug, lag Nikodemus nun zu Füßen. In seiner rechten Hand hielt er ein paar Heuschrecken und in der linken Hand eine Wabe wilden Honigs. Nikodemus war aufgrund dieses Anblickes sehr verwundert, aber er reichte diesem Mann sofort die Hand, um ihm beim Aufstehen zu helfen. Nikodemus nahm einen halben Schekel aus seinem Beutel und gab ihm dem Mann. »Danke, aber ich benötige nichts mehr. Ich habe die Menschen mit Wasser getauft, nun aber stürmt Gott selbst und lässt es regnen, auf Gut und Böse. Mein Weg ist vorüber, aber derjenige, der nach mir gekommen ist, tauft mit dem Geist.« Nikodemus schüttelte verwundert den Kopf, drückte dem Mann trotzdem den halben Schekel in die Hand und rannte weiter. Das Gewitter wurde immer schlimmer, das Wasser stand bereits kniehoch in den Straßen und plötzlich riss ihn der starke Strom zu Boden auf das harte Kopfsteinpflaster. Um ihn herum zerfielen die Gebäude. Weder die Sterne noch der Mond waren am Himmel zu sehen. Er wurde von den Fluten unter Wasser gedrückt. Die Welt verschwand. Nur Dunkelheit blieb übrig. Nikodemus wollte atmen, aber er konnte es nicht. Er versuchte, nach oben zu schwimmen, doch es gab kein Oben, kein Unten, kein Rechts, kein Links. Schließlich spürte er, dass es ihn nicht mehr gab. Er war Teil dieser stürmischen Fluten geworden, und es kam ihm ein Gedanke. Das ist das Tohuwabohu. Und aus seinem Innersten kamen die ersten Sätze der Tora in seinen Mund. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr, und Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Diese Worte trieben ihn aus den Fluten hinaus, dorthin, wo es doch noch ein Oben gab, dorthin, wo der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Er wehte durch Nikodemus hindurch und hob ihn aus den Fluten hinaus. Sie flossen ab, und der Erdboden wurde wieder sichtbar. Nikodemus fühlte sich selbst wieder. Er fühlte das Kopfsteinpflaster unter sich und sah wieder die Gebäude um sich herum. Über ihm leuchteten wieder der Mond und die Sterne. Der Sturm legte sich und es hörte auf zu regnen. Nikodemus rannte nach Hause und erzählte niemanden, was er erlebt hatte. Und er ärgerte sich weiter darüber, dass Jesus ihm diese Frage gestellt hatte und er selbst keine Antwort hatte. In den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, immer, wenn er die Tora, die Propheten und die Schriften studierte, verfolgte ihn diese Frage, die er immer wieder vor sich hermurmelte und in seinen Gedanken auslegte. Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wie kann man neu geboren werden? Wie kann man aus dem Wasser und dem Geist geboren werden? Nikodemus hatte sich vorgenommen, seine eigene Antwort zu finden und dann wieder zu Jesus zu gehen. Doch bevor er es konnte, wurde Jesus gekreuzigt und starb. Nikodemus hatte noch versucht, die Verurteilung zu verhindern. Doch er war machtlos gewesen. Er glaubte immer noch fest daran, dass Jesus ein Lehrer war, der von Gott gesendet war. Und daher erwies er ihm nach der Kreuzigung die letzte Ehre. Und zusammen mit Josef von Arimathäa beerdigte er ihn vor dem Beginn des Sabbats noch in einem Felsengrab. Als in dieser Nacht alle in seinem Haus schliefen, kehrte er nochmals zum Felsengrab zurück. Er stand dort in der Dunkelheit vor dem großen Stein, der das Grab verschloss, und betete. Gott voller Barmherzigkeit, der im Himmel lebt, du Lehrer deiner Schüler, was wolltest du mir durch den von dir gesandten großen Rabbi sagen? Was habe ich nicht verstanden? Doch Gott antwortete ihm nicht. Da stand plötzlich wieder dieser alte Priester neben ihm und lächelte ihn freundlich an. Gott gibt uns ein neues Herz und einen neuen Geist in unser Inneres. Nikodemus resignierte. Ja, daran glaube ich. Ein weiser Rabbiner hat mir gesagt, dass das nicht genügt. Wenn jemand nicht neu geboren wird, so hat er gesagt, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Warum? Warum müssen wir neu geboren werden? Wir sind doch schon vom Geist Gottes ins Leben gerufen worden. Wozu und wie sollen wir neu geboren werden? Da nickte der alte Priester. Ja, wir sind aus den Urfluten emporgehoben worden, und der Geist Gottes ist unser Lebensatem. Wir sind von oben geboren, und du suchst deine Antwort noch immer in der Dunkelheit. Geh nun nach Hause, ruhe dich aus, und dann stelle dich deinen Fragen im Licht des neuen Tages, dem achten Tag der Schöpfung. Da folgte Nikodemus dem Rat des alten Priesters und ging erschöpft, müde und verwirrt wieder nach Hause und legte sich schlafen.
Ich bin jetzt ein bisschen froh, dass ich eine andere Geschichte erzählt habe, weil ich diese Frage, die für dich jetzt ein bisschen der Aufhänger war, du willst Lehrer Israel sein, auch ursprünglich mal als Aufhänger hatte. Dann habe ich mich davon aber verabschiedet und du hast da sehr schön den Nikodemus ja bei seiner Eitelkeit gepackt. Die lässt ihn ja nicht los und treibt ihn um und das kann ich verstehen. Da bist du ein schlauer Kerl, du hast studiert, du hast vielleicht sogar eine Schülergruppe und dann kommt so ein Typ daher aus Galiläa und sagt, du willst ein Lehrer Israels sein und weißt das nicht. Das ist eine Frage, die ist, glaube ich, aktueller denn je. Vor gut zwei Wochen von heute aus gesehen, wir zeichnen hier auf, am 22. Juni habe ich in der Wochenzeitung Die Zeit einen bemerkenswerten Artikel von Sibylle Ander gelesen, im Wissensteil. Die ist eine Naturwissenschaftlerin, hat aber auch Philosophie studiert und kommt eigentlich mit dieser metaphysischen Fragestellung nicht so ganz klar. Und mir tauchte die Frage auch, du willst eine Lehrerin der Welt sein und kannst das nicht sehen, dass diese Frage, egal wie man sie jetzt beantwortet, ob mit Gott oder ohne Gott, aber dass die hochrelevant ist. Und das war toll, also dass diese Frage den Nikodemus ja umtreibt bis zum Schluss und dann schläft er ein. Also es wird irgendwie Nacht und jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, wie geht die Geschichte für den Nikodemus weiter. Aber das hast du jetzt offen gelassen und die Geschichte können wir jetzt noch weitererzählen. Also das fand ich toll, vor allen Dingen auch, dass Johannes der Täufer, der bei mir ja auch auftauchte, spielte bei dir ja eine Rolle. Ich glaube, du hast den Namen gar nicht genannt, aber du hast ihn ja doch sehr eindeutig, beschrieben. Und dass der Nikodemus da jetzt nachts am Grab steht, ich habe jetzt gedacht, er erlebt, wie das Grab aufgeht. Aber auch das hast du natürlich erspart, sondern da taucht ja quasi nochmal dieser Priester auf, der vom, auch interessant, achten Tag spricht. Ist ja gerade für uns Christen von einer ganz besonderen Bedeutung. Die Zahl 8, Tauf- und Weihwasserbecken sind ja häufig achteckig. Also da war eine ganze Menge an Anspielungen drin, die ich jetzt aufs erste Hören entdeckt habe. Wahrscheinlich noch viel mehr. Aber dieser Ausgangspunkt der Frage, du willst Lehrer Israel sein und dieser dann doch etwas alte Nikodemus, herrlich, hat mich sehr fasziniert.
Das war beim Lesen für mich die erste Idee. Danach hat es lange gedauert, bis ich es wirklich umgesetzt habe. Aber es war, was wir eben schon kurz angesprochen haben, diese Erfahrung beim Lesen, der Text. Am Anfang ist es ein Dialog und nachher wird es ein Monolog. Und wo steigt Nikodemus aus? Eben genau, wo Jesus zu ihm sagt, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Da hätte man eine Antwort erwartet von Nikodemus. Aber Text erzählt keine Antwort, sondern Jesus redet weiter. Amen, Amen, ich sage dir. Und dann redet nur noch Jesus. Und Nikodemus kommt gar nicht mehr zu Wort, kommt gar nicht mehr vor. Und ich habe mir dann beim Lesen vorgestellt, natürlich, der hat die Ohren zugehabt und drehte sich um diese Frage, weil die trifft ihn ja ins Mark. Weil vorher geht es ja auch um die Sache, du musst neu geboren werden. Da kommt er ja auch nicht mit zurecht mit dieser Frage. Einerseits kommt er damit nicht zurecht, weil er sagt, okay, wie soll das denn passieren? Andererseits, er hat einen klaren Weg in seinem Leben eingeschlagen. Er hat doch alles richtig gemacht aus seiner Perspektive. Er hat sein Leben dem Studium der Tora gewidmet. Es gibt doch kein höheres Gut zu der damaligen Zeit. Was könnte er denn noch machen? Deshalb habe ich auch geschrieben in meinem Text, er würde seinen Lebensweg immer wieder so gehen. Also macht es doch gar keinen Sinn, neugeboren zu werden. Und dann kam aber die Frage, okay, was wir eben auch schon angesprochen haben, kann Nikodemus überhaupt das verstehen, was Jesus ihm da sagt? Das haben wir eben in der Diskussion nochmal deutlich betont. Im Endeffekt verstehen wir das alles mehr oder minder sowieso erst nach Ostern. Und Nikodemus ist vor Ostern. Aber natürlich ist alles irgendwie im Neuen Testament auch so ein bisschen geteasert im Alten Testament. Und da ist nämlich dieser alte Priester bei mir eine wichtige Person. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht verstanden hast, wer das ist. Johannes der Täufer, das zugegeben, das war leicht zu entschlüsseln, den hast du rausgehört. Aber wer war denn der alte Priester?
Ich möchte natürlich dir noch ein bisschen übrig lassen, was du uns dann als Offenbarung mitteilen kannst.
Ich habe mich auf die Suche gemacht im Alten Testament, wo denn eben diese ganze Idee von Neuschöpfung, Geist und Wasser nochmal vorkommt. Und sie kommt eben beim Propheten Ezechiel, der ja aus einer Priesterfamilie stammt, vor. Und was dieser Priester in meiner Geschichte sagt, ist nichts anderes als ein Zitat aus Ezechiel 36. Dieser Anknüpfungspunkt eben für rein gewaschen zu werden und durch den Geist ein neues Inneres zu bekommen. Diese Ideen haben wir im Alten Testament, auch im Buch Deuteronomium, dann weniger metaphorisch ausgestaltet, aber die Idee, dass Gott muss ein neues Herz schaffen, das bei Jeremia vor allem, der vom Deuteronomium inspiriert wurde, sehr, sehr stark. Diese Idee der Neuschöpfung, die da ist. Da hätte Nikodemus schon anknüpfen können in seinem Verstehen. Ja, da muss etwas neu geschaffen werden. Und dann bin ich ja den Schritt noch weitergegangen. Er hätte am Anfang der Bibel ja sehen können, da gibt es dieses Wasser, diese Urfluten, aus denen er emporgegangen ist, aus dem die ganze Schöpfung emporgegangen ist, weil der Geist über diesen Urfluten schwebt. Und wenn diese Erkenntnis, zu der Nikodemus bei mir vorankommt, ja, wir sind doch alle im Endeffekt geboren aus dem Wasser, geboren aus dem Geist. Aber dann wieder zurückgehen, ja, dieses Neu, das kann man doch noch nicht verstehen. Und dann eben diese Ehrenrettung, die ich dann für Nikodemus gemacht habe am Ende, ja, er kann es nicht verstehen, weil er noch vorösterlich ist. Und dann der gute Ratschlag, lass deine Fragen in, jetzt dein Motiv aufnehmen, in der Nacht erstmal ruhen und warte auf den neuen Tag. Wenn etwas Neues in dieser Welt passiert, wenn eben der achte Tag der Schöpfung kommt und dann neue Antworten auf alte Fragen gegeben werden.
Weißt du denn, wo im Neuen Testament der achte Tag vorkommt?
Oh, ich lehne mich mal aus dem Fenster. Johannes Offenbarung?
Ja, nicht ganz. Ist auch Johannes, aber es ist der Tag Thomas der Zweifler. Das ist der achte Tag. Es war am 8., also eine Woche nach dem ersten Tag.
Ja, ja, stimmt.
Und der Zweifler, also das, du merkst, dieser Evangelist Johannes, der ist so vielschichtig und auch nach 2000 Jahren Deutungsgeschichte kannst du da immer noch so viel entdecken. Und du hast es vorhin sehr zu Recht gesagt, diese nachösterliche Perspektive, das darf man nie vergessen. Wir heutigen, wir, die wir christgläubig sind, schauen aus einer nachösterlichen Perspektive auf diese ganzen Ereignisse. Wenn wir live dabei gewesen wären oder hätten sein können, was viele sich wünschen, ach, wäre ich doch live dabei gewesen. Es ist nicht so ganz sicher, ob wir auf der richtigen Seite gestanden hätten. Weil also, man muss das ja auch sagen, so richtig sympathisch kommt Jesus ja in der Geschichte nicht wirklich rüber. Gerade diese Frage, ne, du bist ein Lehrer Israels und weißt das nicht, die ist ja von einer gewissen Arroganz geprägt. Und das jetzt in deiner Erzählung, der Nikodemus da sich so innerlich erstmal verabschiedet und jetzt, was will der mir sagen? Der geht ja in den inneren Dialog, den du nicht erzählt hast, aber man kann sich ihn sicher vorstellen. Das zeigt ja auch, das haben wir aber auch an anderen Stellen schon gehabt, dass man sagen muss, ja, ob dieser liebe Jesus, den wir heute so gerne hätten, der liebste Jesus, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören, der war schon herausfordernd und der würde auch uns sehr, sehr herausfordernd in Frage stellen. Und ob wir an ihm vielleicht auch verzweifeln würden, die Wette, die ist noch gar nicht ausgemacht. Ne? Das scheint immer alles so klar, aber es ist eigentlich nicht so klar. Und das macht der Johannes ganz wunderbar, indem er aus dieser nachösterlichen Perspektive des Wissenden über jemanden, der vorösterlich noch gar nicht wissen kann, erzählt. Und so sehr schwer ich mich mit der Geschichte getan habe, um einen Plot zu finden, und merkt man doch gerade an unseren beiden Erzählungen, wie vielschichtig allein diese Erzählung aus Johannes 3 ist.
Und was du gerade gesagt hast, trifft ja nicht nur den Johannes, sondern alle Evangelisten. Wir sind doch gerade im Lukasjahr, während wir aufnehmen, und da haben wir es doch auch. Dreimal kündigt Jesus sein Leiden, Sterben und Auferstehen an. Eine Kategorie, die vorösterlich eigentlich überhaupt nicht denkbar ist. Wenn da der Petrus groß posaunt, ja, ja, du bist der Christus, dann bedeutet das nicht, dass der Christus sterben muss und auferstehen muss.
Nein.
Da kommen ganz andere Bilder.
Undenkbar. Hoch. Ist undenkbar eigentlich.
Und wir haben es doch, und wir haben es dann doch selbst bei Lukas im Osterevangelium so schön. Da stehen die Frauen im Grab. Eigentlich ist doch alles angekündigt. Natürlich muss das Grab leer sein. Aber nein, der Engel muss es den Frauen erstmal erklären und sagen, Jesus hat euch doch gesagt, dass das Grab leer sein muss. Und dann fängt langsam das Verstehen an. Das ist sozusagen erzählerisch die Keimzelle für das, was wir im Evangelium vorliegen haben. Das Rückblicken, zu sagen, ach ja, okay, da war etwas, da deutete etwas hin. Oder es ist eine Kategorie, mit der wir es ausdeuten können. Das ist ja gerade das. Der Text, der so bedeutend ist, das Gottesknechtslied aus Jesaja, käme zu der Zeit Jesu, käme keiner auf die Idee, das als einen messianischen Text zu lesen. Aber für die Christen wurde es die Deutekategorie, um zu verstehen, warum Jesus Christus der Christus ist.
Ja, ja, und jetzt, du zitierst natürlich heute, wie gesagt, es ist der 22. Juni, wo wir aufzeichnen. Es ist der 12. Sonntag im Jahreskreis. Das ist aus Lukas 9. Das ist genau heute das Tagesevangelium gewesen vom 12. Sonntag. Und da steht ja auch sehr bewusst, du bist der Christus. Wir beide haben schon mal über den Messias-Begriff diskutiert in unserer Reihe DE Verbum Directum. Da hast du sehr zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Singular ein christliches Spezifikum ist. Das Alte Testament oder das Judentum kennt Messias im Plural. Das ist, wir glauben an Jesus als den Messias, als den Christus. Und dann noch als ein Messias, der am Kreuz gestorben ist, was eigentlich aus einer Perspektive des altehrwürdigen Bundes von Nazi und Unding ist, wenn man an Deuteronomium 21, 23 denkt, der am Holz hängend Sterbende ist ein von Gott Verfluchter. Das ist schon sehr, sehr speziell, was wir da glauben. Wir haben uns auch 2000 Jahre Kirchengeschichte daran gewöhnt und Christentumsgeschichte, aber der Johannes steht ja noch genau im Nervus Rerum, das erklären zu müssen. Und da ist dieser Lehrer Israels, ja, den lässt er so ein bisschen vor die Pumpe laufen da bei diesem Jesus. Und genau das habe ich beim Hören deiner Geschichte auch gedacht. Der hat sich gerade innerlich verabschiedet. Und ja, aber ihn lässt die Frage trotzdem nicht los. Der taucht ja wieder auf. Ne? Er ist ja bis zum Schluss da und geht dann schlafen. Und ich wäre jetzt noch sehr gespannt, welche Gedanken sind ihm gekommen, als er am nächsten Morgen aufwacht.
Das ist doch die perfekte Aufforderung an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, vielleicht da genau einzusetzen und weiterzudenken. So oder so, mir ist in dieser Folge deutlich geworden und auch bei der Vorbereitung, Nikodemus ist doch eine wunderbare Figur, mit der wir uns identifizieren können. Eine Figur, die sucht in der Nacht, eine Figur, die Worte Jesu nicht wirklich versteht, nach Antworten sucht und irgendwie noch einige Zeit braucht und selbst dann sich nicht wirklich komplett entscheiden kann. Nochmal, wir haben es am Anfang gesagt, Nikodemus im Evangelium bleibt irgendwie die Person, die in der Nähe Jesu ist, aber sich nie wirklich zu ihm bekennt.
Das ist jetzt der wichtige Hinweis. Natürlich findet ihr alle Informationen, auch die Shownotes, auf der Homepage www.die-schrifterzähler.de. Und natürlich wäre es jetzt wirklich hochinteressant, wenn ihr mal diese Geschichte weitererzählt. Wie geht's dem Nikodemus, als er aufwacht? Wie geht's ihm vielleicht sogar, als er davon hört, das Grab soll leer gewesen sein und der sei wieder da gewesen? Also da kann man ja erzählen, was das Zeug hält. Wenn ihr da Spaß dran habt, erzählt mal die Geschichte weiter und schickt uns eure Geschichten oder auch eure Wünsche, denn wir sind in Staffel 3, Staffel 4 taucht am Horizont schon irgendwo auf. Wenn ihr da Wünsche habt, wo wir mal zu erzählen können, dann könnt ihr uns eine Mail schicken an info@die-schrifterzähler.de.
Wir freuen uns auf jede E-Mail von euch und wir freuen uns bereits auf die nächste Folge. Denn wir werden nach Persien gehen. Persien spielt auch im Alten Testament eine hervorgehobene Rolle, weil ein komplettes Buch eben dort spielt, das Buch Esther. Und vielleicht habt ihr schon mal den wunderschönen Namen Vashti gehört. Im ersten Kapitel des Buches Esthers tritt diese beeindruckende Königin auf und legt den Grundton, um das ganze Buch Esther verstehen zu können. Und genau dieser Person und der Erzählung im Buch Esther im ersten Kapitel werden wir uns in der nächsten Folge widmen.
Ich bin schon gespannt drauf. Ich muss gestehen, dass ich mir diese Vashti noch mal ganz genau anschauen muss. Als Neutestamentler bin ich damit nicht so ganz vertraut. Da hast du einen Heimvorteil. Aber die Esther-Rolle ist natürlich auch interessant, weil sie mit dem jüdischen Purimfest verbunden ist. Für heute aber gilt, der Worte sind genug gewechselt, seid Sehende nicht blind. Werdet nicht wie Ross und Aultier, die verstandlos sind.